Das heißt also, dieses Attribut, das wir jetzt also in HTML einem Input-Type-Checkbox geben können, steuert ausschließlich das Aussehen.
Ja, du möchtest doch nicht etwa darauf hinaus, dass sie das besser in CSS verfrachtet hätten?
Ich weiß nicht, ob sie es besser in CSS verfrachtet oder vielleicht auch in den Müllschlucker verfrachtet hätten. Aber ist das nicht de facto ein Präsentationsattribut? Ist das nicht Align Left mit anderen Mitteln?
Ja, ist es eigentlich.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon sehr oft Probleme im Web gehabt, mit Toggles zu verstehen, ist dieser Toggle jetzt an oder aus?
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Hörerinnen und Hörern wie euch. Auf patreon.com/workingdraft könnt ihr uns ein paar Euro in den Hut werfen. Aus euren Beiträgen und den gelegentlichen Werbeblöcken bezahlen wir Domains, Server, diverse Software-Abos und natürlich das Honorar unserer Audio-Producerin. Danke euch allen für eure treue Unterstützung.
Revision 611. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team die Vanessa. Hallo.
Servus.
Dann den Peter.
Moin, moin.
Und ich bin der Shep. Und das bedeutet, heute haben wir keinen Gast und keine Gästin, sondern wir wollen uns einfach mal wieder mit dem Safari befassen. Einfach weil der ja nur alle Jubeljahre mal rauskommt und dann aber immer einen großen Haufen Neuerungen mitbringt. Also nicht, dass die anderen Browser nicht auch viele Neuerungen hätten, aber das bietet sich dann einfach an und in der Regel sprechen wir dann ja auch über die anderen Browser.
Und wir reden nicht über den Digital Markets Act, oder?
Nee, also da tanzen wir, glaube ich, ein bisschen aus der Reihe, oder? Weil das war jetzt ja viel Thema. Wir beobachten das einfach. Und vieles hat sich ja auch schon wieder von alleine erledigt. Möglicherweise auch durch andere Podcaster, die darüber gesprochen haben. Aber Apple rudert ja erstmal in die eine Richtung und dann rudert es auch wieder zurück. Genau.
Aber ich denke, über den Safari freuen wir uns dann auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt, weil es ja auch bedeuten könnte, dass diverse Sachen nachgezogen werden.
Absolut. Und manche Sachen sind, also bei manchen Dingen sind die ja auch sozusagen First Mover mittlerweile.
Ja, das stimmt.
Ja, bei anderen Sachen, boah, ich habe letztens wieder festgestellt hier, SVGs und CSS, D-Property als CSS setzen, dass man so den Pfad von einem, naja, Pfad halt in CSS bestimmen kann, geht immer noch nicht. Das ist doch schon
aber ist das denn geplant, dass das mal gehen soll?
Andere Browser können das, allesamt.
Echt?
Ah, Safari kann das nicht.
Aha, das heißt, du brauchst ein SVG im Grunde gar nicht mehr mit irgendwie Krempel im Markup füllen. Du könntest das theoretisch alles über CSS fast regeln.
Naja, du kannst ja sowieso Sachen wie irgendwie Fill, Color und keine Ahnung, so Zeug kannst du ja eh setzen. Also diese ganzen Präsentationsattribute und der Pfad, also D-Property von einem Path ist auch ein Attribut und auch ein Präsentationsattribut. Und alle anderen Browser können das, dass du einfach so die Path-Function in CSS hast und die halt eben dann einen Datentyp Pfad gibt. Jetzt frage ich nicht, wie das aussieht mit Pfaden animieren und so. Ich weiß, dass Chrome das kann. Keine Ahnung,
ja, wahrscheinlich was so wie Offset-Path in CSS ja auch, glaube ich, sowas zumindest in so einer eventuell identischen Schreibweise entgegennimmt.
Ja, möglich.
Oder, jedenfalls Clip-Mask.
D-Property in CSS in Safari geht halt gar nicht.
Okay. Tja. Naja, Safari hat ja eigentlich immer seine Stärken eigentlich in CSS, würde ich sagen. Weniger in Web-APIs und in letzter Zeit eigentlich auch vermehrt in HTML. Die haben sich auch so ein paar Leute, die bei Mozilla ausgestiegen wurden oder sind, geschnappt, die alle sozusagen nah an der WWG-HTML-Spec sind. Und ich finde, das merkt man auch. Also und darüber sprechen wir auch gleich, also dass da im HTML-Bereich sich auch einiges tut. Sollen wir direkt damit einsteigen? Weil das wäre auch das erste Thema eigentlich, das wir uns rausgesucht hatten aus den Release-Notes, nämlich, dass es jetzt ganz neu, ich weiß nicht, ob in der Spec, aber zumindest in Safari ein Switch-Attribut für Input-Type-Checkboxen gibt, wo man die sozusagen in eine Browser-eigene Switch-Komponente schalten kann.
Jetzt musst du mir natürlich erstmal erzählen, was der Unterschied ist zwischen einem Switch und einem Checkbox.
Eigentlich ist es ja so, glaube ich. Ja, ein Switch-Toggle, genau.
Ah, Switch ist ein Toggle, gut.
Also eine Checkbox.
Also im Grunde unten drunter eine Checkbox.
Ja, klar. Also rein technisch gesehen ist das eine Checkbox.
Und deswegen ist es wahrscheinlich eben auch so, dass Apple den Input vom Typ Checkbox erwählt hat, um dieses Switch-Attribut anzureichern.
Also Moment, warte mal. Also es gibt also auf der funktionalen Ebene keinen Unterschied zwischen einer Checkbox und einem Switch/Toggle, richtig?
Ja.
Das heißt also, dieses Attribut, das wir jetzt also in HTML einem Input-Type-Checkbox geben können, steuert ausschließlich das Aussehen.
Ja, du möchtest doch nicht etwa darauf hinaus, dass sie das besser in CSS verfrachtet hätten?
Ich weiß nicht, ob sie es besser in CSS verfrachtet oder vielleicht auch in den Müllschlucker verfrachtet hätten. Aber ist das nicht de facto ein Präsentationsattribut? Ist das nicht Align Left mit anderen Mitteln?
Ja, ist es eigentlich. Also ist auch tatsächlich die Frage, warum man das, man hätte ja auch zum Beispiel das, die Appearance-Eigenschaft in CSS nehmen können, wo man ja auch, glaube ich, zumindest in Grenzen bestimmte Input-Typen so aussehen lassen kann wie andere Input-Typen, indem man einfach die Appearance dann wechselt.
Also ja.
Ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob das in der Tat wirklich geht, aber du könntest bei einem Input könntest du einfach sagen Appearance Text Area vielleicht. Und dann wäre es zwar im HTML immer noch ein Input-Type Text, aber rein visuell sähe es vielleicht aus wie eine Text Area.
Jo.
Ja, ist ein berechtigter Einwand. Wo diese Toggles ja herkommen, würde ich sagen, ist so aus dem Mobilbereich und tatsächlich auch vom iPhone, weil ich das Gefühl habe, dass die mit diesen Toggles als erstes irgendwie kamen und eigentlich auch alle Interface-Elemente, zumindest in den nativen UIs, die wir mit Checkboxen umsetzen würden, bei sich mit Toggles abbilden.
Mhm.
Ja.
Aber ich meine, Toggles.
Apple Toggle der einzige, den man, glaube ich, so dann verstehen kann, zumindest schon mal. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon sehr oft Probleme im Web gehabt, mit Toggles zu verstehen, ist dieser Toggle jetzt an oder aus?
Mhm.
Was bei einer Checkbox halt leider sehr einfach war. Aber was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist, dass bei Vision Pro, bei dem Operating System von der Vision Pro, gibt es auch keine Checkboxes mehr. Es gibt, glaube ich, nur noch Radio-Buttons. Also Checkboxen schauen dort aus wie Radio-Buttons.
Mhm.
Nur so am Rande.
Okay.
Also ich glaube, Apple macht da jetzt mal ein modernes Umstrukturierung.
Mhm. Das Was ist natürlich auch sehr gewagt.
Sehr gewagt ist, weil das ja halt tatsächlich zwei unterschiedliche Bedienparadigmen sind, ne?
Aber wir machen ja eh alle Toggles, deswegen ist auch schon wieder egal.
Aber ich habe tatsächlich letztens einen Artikel gelesen, den finde ich natürlich gerade nicht wieder, aber wo irgendwer darüber geweint hat, dass entweder Radio-Buttons oder Checkboxes, eins von beiden, aber tatsächlich so ein bisschen auf dem aussterbenden Ast sind. Aus genau diesem Grund, dass das einfach so, dass dieses Bedienkonzept Radio-Buttons, also wann sieht man die schon mal? Das ist halt wirklich ausgesprochen selten geworden. Ja, wenn du hast
ein Select-Feld, so ein Dings.
Ja, aber Select ist natürlich auch schwierig. Also speziell, wenn es halt wirklich so ein nimm das linke oder das rechte ist. Also sagen wir so, man kann ja sich dazu entscheiden, keine, sagen wir mal, Radio-Buttons mehr zu haben. Aber dann sollte man tatsächlich auch keine Bedienelemente mehr haben, die wie Radio-Buttons funktionieren. Und halt eben Radio-Buttons haben, die dann einfach aussehen wie Toggles, obwohl sie Radio-Buttons sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das sind halt unterschiedliche Bedienkonzepte, so eine Checkbox und ein Radio-Button. Und ich meine, grundsätzlich ist den meisten schon noch gewahr, dass es diese beiden unterschiedlichen Dinger gibt. Und wenn sie entsprechend aussehen, wissen die meisten Leute auch, wie es zu benutzen ist. Aber es gibt halt wirklich diese Tendenz, entweder alles zu vertoggeln, auch die Dinger, die halt besser ein Radio-Button wären, vielleicht. Und wenn man Radio-Buttons hat, stylt man sie so, als wären sie Checkboxes, damit wirklich keiner mehr weiß, wo oben und unten ist. Das ist so der Trend, den ich wahrnehme.
Jetzt nochmal zurück zum Thema. Was ist gerade unser Problem damit, dass es ein Keyword gibt, das Switch heißt? Weil generell ist es ja schon hilfreich, dass ich irgendwas machen kann, damit es nativ ausschaut wie ein Toggle, damit ich nicht wieder mit CSS irgendwas stylen muss, was dann zum Beispiel reingezoomt oder rausgezoomt teilweise ganz furchtbar wird mit Custom Styles. Aber ihr meintet, dass es vielleicht bessere Möglichkeiten gegeben hätte, als einfach das HTML-Keyword Switch anzuhängen?
Also ich trolle bloß, indem ich darauf hinweise, dass es ein Präsentationsattribut ist und dass das einen Schritt entfernt ist von Font-Tags mit einer Size 7. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber ich bin der Meinung, das ist es.
Hm.
Aber gäbe es bessere Alternativen für sowas?
Weiß nicht. Also Shep's Idee mit Appearance finde ich irgendwie ganz nett, aber Appearance ist halt ein sehr grober Hammer, ist so mein Eindruck. Also womit man halt wirklich sagen kann, was sein Beispiel ja war, du Text Area siehst jetzt aus wie ein Button. Was halt riskant ist, zumal es halt eben ja keine etablierte Kategorie-Toggle gibt, die wird ja hierüber erst eingeführt.
Also, aber das kann man ja machen, also grundsätzlich, also warum, also wenn man Switch-Attribut ersinnen kann, dann kann man das ja in CSS genauso machen. Also die einzige Erklärung, die ich vielleicht dafür hätte, warum man sich dafür entschieden hat, ist vielleicht, weil dieses Element in sich noch allerlei so quasi Shadow-DOM-Strukturen mit sich führt, die der Browser eben nicht bauen würde, wenn man das irgendwie nur per CSS triggern würde. Also ist jetzt nur mal so eine Verschwörungstheorie. Und dass du dann eben bei diesem Toggle-Switch vielleicht auf den runden Toggle-Nupsi zugreifen kannst und den umfärben kannst. Und das, was da drunter liegt, die farbige Fläche vielleicht und solche Dinge. Das stelle ich mir leichter vor, wenn man das in HTML, so komplett in HTML alles hält, um das so realisieren zu können, als wenn man das irgendwie aufteilt.
Ja, ich meine, die spannende Frage ist natürlich, will das am Ende überhaupt jemand verwenden und sich damit abfinden, dass, weil es ja ein natives Form-Control ist, das in jedem Browser anders aussehen wird? Oder passiert damit das Gleiche wie mit den Checkboxes, nämlich man nimmt das als sozusagen Backend für irgendeine Div-Konstruktion?
Na, ich glaube, es gibt halt die und die, ne? Also es gibt diejenigen, denen das erstmal genug ist. Also man kann ja auch mit Accent Color dann eben schon so ein bisschen was machen. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also du hast, glaube ich, auch mal gesagt, dass das für dich erstmal so im ersten Step meistens ausreicht, was man da so mit Accent Color machen kann. Genau, und dann gibt's eben die Leute, die ein Produkt bauen, weiß ich nicht, das sehr ausgefeilt ist, wo dann auch wirklich alles gestaltet werden muss, denen wird es nicht reichen. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ARIA-mäßig irgendwas anderes noch kommuniziert, vermutlich schon. Es wird wahrscheinlich auch vielleicht ein Role-Switch haben oder sowas in der Art.
Also aus meiner Erfahrung heraus ist aber tatsächlich auch eine Checkbox immer noch leichter umzustylen, als so ein Toggle komplett zu stylen ist. Weil da gibt es schon wirklich einige Dinge zu beachten, damit die Klickfläche groß genug ist, damit die Transition schön hübsch genug ist, damit diese runden Borders auch in dieser Border von der anderen Border drin sind. Dann überhaupt die Entscheidung, was ist eigentlich, wie schaut disabled aus, wie ist es links, wie ist es rechts.
Und diese Entscheidung hast du bei einer Checkbox nicht zu treffen?
Da weiß ich schon mal, wenn da eine Checkmark ist, dann ist schon mal an. Beim Toggle weiß ich zumindest schon mal nicht, ist links ran oder ist es rechts an, wenn ich das selber entscheiden muss.
Ja, okay, das stimmt.
Aber du hast einen validen Punkt. Ist es denn dann gut genug oder fangen die Leute wieder an, dann ihr eigenes CSS da dran zu klatschen?
Also meine Erfahrung mit diesen Inputs ist halt immer so, dass der größte Kritikpunkt ist, das sieht ja aus wie irgendwas. Ne? Also Input Type Date sieht auf dem Chrome anders aus als auf dem Firefox, als im Safari, als auf dem iPhone. Und das ist halt nur innerhalb eines gewissen Wirkungsbereichs gut, nämlich man hätte gern irgendwie ein mobile optimiertes User Interface, aber im Desktop geht dann immer das große Geweine los, weil da kriegen wir die Farbe nicht rein und das sieht hier und da anders aus und bei uns soll die Woche aber an dem Tag anfangen und nicht an dem. Oder halt irgendwie auch so durchaus valide Einwände wie wir wollen halt zwei Monate auf einmal anzeigen und nicht ein, weil Flugbuchung oder so. Und das führt dann halt immer dazu, dass für alle nicht trivialen Fälle das Ding reimplementiert wird, was ja auch, wenn die nicht trivialen Fälle halt nun mal vorliegen, wie halt, ich muss zwei Monate anzeigen, dann ist das halt so. Aber da scheint ja dann die Tendenz hinzugehen. Und vor allen Dingen formt das natürlich auch, wenn das sozusagen für die ganzen ernsthaften Leute mit den ernsthaften Produkten, die Shep vorhin angesprochen hat, ist, die formen halt eben auch das Narrativ, weil diejenigen sind, die die Blogs vollschreiben. Und dann denkt sich jeder, ah, okay, Input, Type, Date kannst du eh nicht gebrauchen, nimmst du JavaScript Library mit 7 Megabyte Dependencies. Und dann wird das zum de facto Standard, wenn halt die native Implementierung nicht weit genug springt. So, ich weiß aber auch nicht, wie man das reparieren oder verhindern sollte, weil ich glaube, so ist das halt einfach, dass es halt unglaublich schwierig ist, da One Size Fits All zu finden, was so Inputs angeht. Ich meine, Shep, wir haben ja schon öfter mal über die Idee einer sortierbaren Tabelle gesprochen, wo ich ja seit Jahr und Tag der Meinung bin, das wird es niemals als Standard geben, weil das einfach sich einfach sagt, lass mal sortierbare Tabelle machen, aber dann im Detail so unterschiedlich sein muss pro Anwendung, dass sich da eine Standardlösung, die dann auch verwendet wird, nicht finden lässt. Und ich glaube, das ist halt bei vielen Form-Controls ganz genauso.
Ja, man müsste mal, also das haben wir jetzt natürlich versäumt zu tun, nachlesen, wie es jetzt eigentlich dazu kam. Also da wird es wahrscheinlich irgendwo eine Diskussion in irgendeiner GitHub-Issue gegeben haben von Leuten, die auch so ein bisschen was auf dem Kasten haben, denke ich, was dann eben resultiert ist in diesem neuen Attribut. Ich weiß auch nicht, was andere Browser-Hersteller davon halten oder Engine-Programmierer und ob das jetzt auch in den Webstandard hineingeflossen ist. Also ich weiß, das halt
auch die grundsätzliche Idee, wenn du jetzt Webseiten baust, die nicht nur mobile first, sondern auch einfach mobile only gedacht sind, dann finde ich, und gerade wenn du davon ausgehst, dass viele deiner User auf einem Apple-Device da drauf gehen, dann finde ich das eigentlich schon ziemlich easy für mich dann als Webdev, dass ich wirklich sagen kann, ich habe da so ein Grid oder Flex oder was auch immer, eine Table, wo ich links mein Label habe und rechts diesen Toggle. Und es schaut halt einfach aus wie bei, wie man es von iOS gewohnt ist. Und ich muss da nicht viel rumstylen, dann würde ich eigentlich auch schon gerne dieses native Ding verwenden. Meine Checkbox auf nativ ist schon ein bisschen oldschool. Auf der anderen Seite, ich finde Toggles tatsächlich auf dem Desktop immer so ein bisschen merkwürdiger, wo ich mir denke, kann man nicht einfach Checkboxen verwenden?
Hm.
Ich glaube, es gibt da, vielleicht könnt ihr mich da nochmal dran erinnern, weil ich denke, dass Checkboxen nicht nur zwei, sondern sogar drei States haben. Also zwei States wären unchecked und checked. Aber ich, da gibt's noch ein Wort, das kann ich kaum aussprechen. Ich glaube, es heißt indeterminate.
Indeterminate.
Dankeschön. Und ich habe davon mal gehört. Was ist das? Was macht das? Wozu brauche ich das?
Was das ist, ist, wenn sie weder angehakt noch nicht angehakt ist. Wenn die Entscheidung nicht getroffen ist.
Genau. Ja, das klingt sinnvoll.
Ich glaube, es gibt auch diesen Fall, dass du quasi so File-Trees hast, wo du dann, oder sagen wir mal, du diese, wenn du so Programme installierst und du hast so ein Tree und dann fragt er dich so, welche Programmbestandteile möchtest du installieren und dann hakst du so bestimmte Unterpunkte an, aber andere nicht und dann ist quasi der Oberpunkt für diese Unterpunkte, der wäre auch an- oder abhakbar und der, also wenn du jetzt zum Beispiel sagen willst, komm, ich will alles haben, was in diesem Zweig drin ist, dann hakst du einfach das Elternelement an und dann werden automatisch die Haken bei allen Kindelementen gesetzt und da gibt's doch diese Checkbox, die eben so einen Zwischenzustand hat, weil eben nicht alle Kindelemente selektiert sind, sondern nur ein paar und ein paar andere eben nicht. Ich glaube, das ist so dieser Indeterminate State, oder?
Das ist genau das Beispiel, das MDN auch auflistet, vorangehend dem Satz, es gibt nicht besonders viele Use Cases für dieses Feature.
Aber mache ich das als User? Kann ich als User zu diesem Stand kommen oder setze ich als Developer den Standhust dann per JavaScript in bestimmten Fällen?
Letzteres. Das ist nur so eine DOM-Property, die kannst du setzen, die gibt es auch nicht als HTML-Attribut, das ist ein sehr seltsames Style.
Der sehr seltsame Style, den sollte es jetzt aber zumindest bei Toggles oder Switches dann nicht geben, sondern da hast du entweder, da hast du glaube ich nicht mal unchecked und checked, sondern dann hast du on oder off und kein Zwischending.
Okay, es sei denn, ich setze das. Es ist ja bloß eine DOM-Property, ich kann ja machen, was ich will, ich bin ja schon groß. Was passiert denn dann?
Aber ich glaube, dass es das nicht gibt bei Switches.
Also du hast gerade gesagt, bei den Switches, also bei den Checkboxen ist es ja, glaube ich, so, dass wenn die nicht gecheckt ist und man das Formular übermittelt, dann wird auch nichts übermittelt.
Mhm.
Das wäre natürlich cool. Ich überlege gerade. Vielleicht fände ich das, also ich fände es cool, wenn das beim Switch dann anders wäre, wenn er auch den Off-State übermitteln würde, glaube ich. Ich glaube, das fände ich das gut. Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Also
was ich eigentlich mag, ist, dass man etwas mit Absicht verschickt, wenn die User-Eingabe davor unterschiedlich war. Also das heißt, ich registriere mich irgendwo und ich setze gar keinen Wert für irgendeinen Boolean Value. Andersherum. Ich setze einen True Value für einen Boolean Value. Und wenn ich dann mich entscheide zu jetzt schalte ich es aus, dann möchte ich explizit false schicken. Und wenn ich nie damit interagiere, dann schicke ich nie was mit.
Ja, Ja, also ich habe auch diesen Fall, also das, also ich habe so eine facettierte Suche, wo du quasi Kategorien anhaken kannst von Dingen, die du irgendwie angezeigt haben möchtest. Und ich hätte halt gerne ein Interface-Element, wo ich in der Lage bin, eine Kategorie auch bewusst abzuwählen. Also wo ich sagen kann, zeig mir alles, aber echt von dieser Kategorie bitte nicht. Das nervt einfach nur. Also quasi, dass man Dinge umkehren könnte. Das haben die halt jetzt leider auch nicht umgesetzt. Das hätte mir gut gefallen.
So ein Thumbs Down.
Ja, genau, so ein Thumbs Down-Ding.
Eine Spezifikation scheint es ja hier gar nicht zu geben, ne? Also in dieser Ankündigung rechtfertigen sie das sehr viel und warum das jetzt unbedingt sein müsste, aber irgendwie was verlinkt haben sie nicht, was wie eine Spezifikation aussieht, oder? Weil ich wollte gerade rausfinden, was ist denn dann, wenn ich hier Indeterminate of True stelle oder sonstigen Käse machen. Aber irgendwie scheint das jetzt wirklich nur so ein Ding zu sein, was sie mal eingebaut haben. Und jetzt gucken wir mal, was passiert.
Ja, ich kenne einen Herrn Peter K., der das bald herausfinden wird, was passiert, wenn man diesen Indeterminate State setzt auf diesen Dingern.
Nun, dann kenne ich einen Herrn Shep, der mir ein kostenloses MacBook zur Verfügung stellt mit aktuellstem macOS drauf, damit ich den Safari, ja.
Oh, ich habe sogar ein Leihgerät für dich.
Schick rüber.
Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist
jetzt wechselt er das Thema.
Ja, Peter, wenn du bist doch hier, wir treffen uns in Mainz, dann gebe ich dir das.
Machen wir.
Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist, dass das natürlich durch so ein in HTML eingebackenes Attribut es auch schwerer wird, so den Look zu wechseln, wenn ein und dieselbe Seite auf Desktop und auf Mobile läuft. Also vielleicht will man ja auf Mobile, weil da eben alles Toggle-Switches sind, weil das halt so gelernt ist, Toggle-Switches haben, aber vielleicht auf Desktop dann nicht. Und da muss man dann ja auch wieder, also entweder einen Switch wieder umhacken zu einer Checkbox oder die Checkbox eben, wie man es bisher auch getan hat, auf Mobile zu einem Switch-Toggle wieder umfriemeln per CSS.
Ja. Ja, also ich denke, de facto wird es nicht umhinkommen, dass man da, weil da alle so ihre speziellen kleinen Anforderungen haben, wie es aussehen soll, wie sich es verhalten soll, da ohnehin dieser gleiche Hack gemacht wird, der vorher auch da war. Also ich bin jetzt nicht ganz so militant gegen diese Switch-Control, wie das jetzt vielleicht klang. Ich denke halt nur, es ist ausgesprochen lustig, dass wir das Jahr 2024 haben und da immer noch im Prinzip Präsentations-HTML-Attribute eingeführt werden.
Ja, also ich so ein bisschen finde ich halt, sind diese neuen HTML-Attribute, wir hatten es ja auch irgendwann letztens mit dem mit diesen exklusiven Akkordeons, also mit den Detail-Elementen, in denen man ein Name-Attribut geben kann. Und wenn man halt mehrere Detail-Elemente mit dem gleichen Name hat, dann sorgt das eben dafür, dass immer nur eins von denen aufklappen kann. Und wenn andere vorher aufgeklappt waren, dann klappen die wieder zu. Das klingt ja auch eigentlich erstmal cool, aber so je länger man drauf rumdenkt, so wie jetzt bei dem Switch-Attribut, desto mehr Ungereimtheiten entdeckt man. Und das ging auch wahnsinnig schnell. Also dieses, hey, ich habe die Idee, wir machen exklusive Akkordeons. Was haltet ihr davon, wenn wir das Details-Element einfach nehmen und ein Name-Attribut drauf machen? 2 Wochen später war dann der erste Browser raus, der das schon implementiert hatte, so ungefähr. Vielleicht auch einen Monat später. Aber sehr viel länger hat es auch nicht gedauert. Und das wundert mich dann manchmal schon. Also es ist ja schon cool, dass HTML sich auch wieder weiterentwickelt, weil es ist ja auch irgendwie lange stehen geblieben. Aber vielleicht ist das jetzt auch wiederum zu überstürzt.
Na, es ist halt vor allen Dingen ein Indikator, wenn sie es in einen Browser implementiert bekommen in der kurzen Zeit, dann würden es wahrscheinlich die meisten Entwicklerinnen und Entwickler auch mit JavaScript hinkriegen. Wenn du das halt eben vergleichst mit sowas wie dem ganzen Dialog-Gedöns, mit halt irgendwie diesem obersten Layer und der Background-Pseudoklasse und hast du nicht gesehen, das mal eben nachzuimplementieren in JavaScript ist halt kein Kindergeburtstag und da macht es, glaube ich, schon Sinn, ein natives Feature zu haben. Und da hat es ja auch ewig gedauert, bis die Browser das alle irgendwie im Griff hatten. Also ich denke halt immer so, wenn es ohne weiteres wirklich schnell einzubauen ist, dann muss es halt entweder wirklich was sein, was wirklich den absoluten Trampelpfad massiv asphaltiert, weil das halt wirklich alle auf eine gleiche Weise schon so machen, sehe ich hier nicht so richtig. Und es muss halt eben dann am Ende auch irgendwie eine Chance darauf haben, dass es angewendet wird und nicht durch CSS wieder ersetzt wird. Sehe ich hier auch nicht so richtig. Ne? Und beim Akkordeon gleiche Geschichte.
Ja, und es muss vielleicht auch einen Mehrwert bieten. Also zum Beispiel bei den Dialog-Elementen wird ja dann automatisch alles inert geschaltet, wenn das also im Modal-Modus geöffnet wird, also dass quasi alles dahinter tatsächlich nicht klickbar und nicht mehr untappbar ist und so Sachen. Das ist ja ein Riesenaufwand, das selber zu tun. Oder was jetzt Chrome implementiert hat, das ist ja dieser Close-Watcher, das heißt also, dass du auch so Shortcuts ausführen kannst auf deinem Smartphone, die in nativen Anwendungen eben auch signalisieren sollen, dass du gerne einen Overlay schließen möchtest. Und das kannst du eben jetzt auch, also das Dialog-Element horcht da direkt drauf. Also du kriegst halt schon einen Mehrwert geboten. Ich weiß nicht, wo der Mehrwert jetzt zum Beispiel bei den exklusiven Akkordeons liegt. Können die Dinge verhindern, die wir als Programmiererinnen vielleicht irgendwie immer verkacken? Sowas wie, was ist, wenn man ein Akkordeon aufklappt, ein Link klickt, auf eine Seite kommt, zurückkommt, landet man wieder im aufgeklappten Akkordeon? Kann ein Browser das? Das, sowas vergessen wir ja eigentlich immer, ne? So, das fände ich dann okay. Oder wenn man Akkordeons hat, die exklusiv sind, und man klappt eins weiter unten auf, dann muss sich ja das, was oben ist, wieder schließen. Und wenn das einen sehr langen Text hat, dann scrollt ja quasi die Seite nach oben hin raus, weil ja da oben sich so ein Riesending schließt. Schafft der Browser das quasi so ein Scroll-Anchoring zu betreiben, dass ich quasi nicht das aus der Sicht verliere, was ich eigentlich gerade angucken wollte?
Ich hätte noch was ganz anderes. Das Name-Attribut ist meines Erachtens eine ziemliche Katastrophe, weil dem musst du ja irgendeinen String geben und darüber koordinieren sich die Dinger. Was machst du jetzt, wenn du Shadow DOM hast? Weil das ist dann ja sein eigener kleiner Scope. Ne? So ähnlich wie das zum Beispiel mit irgendwelchen Labels ist und du hast in einem Shadow-Root dann irgendwo einen Input drin und du willst das labeln. Du willst nicht das Shadow-Root-containende Element labeln, sondern du willst das Ding im Shadow-DOM labeln. Und das geht halt eben nicht, weil diese String-Referenzen nicht durch diese Abstraktionsmembran durchgehen. Ist das bei Name genauso oder nicht? Wenn es so ist, ist das doof. Wenn es nicht so ist, ist es anders als bei allem anderen. Wenn du eine JavaScript-API da dran basteln musst, dann hättest du es auch einfach dir gleich ersparen können und einfach sagen können, wir überlassen das den Entwicklerinnen und Entwicklern, das zu lösen. Die können ja selber sehen, ob sie dieses Problem haben und das lösen müssen. Oder ob sie einfach sagen, hier Query Selector All, hast du nicht gesehen. Ich mache halt einfach ein bisschen JavaScript da oben drauf. Also, ich bin da ganz bei dir. Da ist ein riesen Rattenschwanz an Problemen drin. Alle, die du genannt hast, sind total die validen. Mir wäre halt zuerst das Shadow-DOM-Beispiel eingefallen mit diesen ganzen String-Referenzen. Da gibt's halt keine gute Lösung für. Und was die ja im Prinzip jetzt machen, ist ja, wir haben ja Shadow-DOM. Das Problem ist bekannt, das existiert. Und jetzt schaufelt man einfach noch mehr Features auf diesen Problemhaufen drauf, statt zu sagen, okay, müssen wir das irgendwie alles fundamental neu denken? Müssen wir vielleicht vorher eine Spezifikation schreiben, die irgendwie es erlaubt, Referenzen durch Shadow-DOM-Grenzen durchzupassen? Und wenn wir weder das eine noch das andere haben, sollte man vielleicht erstmal jetzt nichts machen. Und lieber so Sachen wie ein Dialog machen, wo es das Problem, glaube ich, in der Form nicht gibt.
Ja, mal sehen. Wir beobachten das einfach, was da jetzt passiert. Auch ob das Switch angenommen wird oder nicht. Genau, und dann reflektieren wir da einfach in einem Jahr noch mal drauf.
Genau, und wenden uns jetzt einem Thema zu, das überhaupt nichts damit zu tun hat, irgendwelche Form-Controls mithilfe von HTML umzugestalten, richtig?
Ja, fast. Wir haben noch ein neues HTML vergessen, das auch Form-Controls umgestaltet. Darauf
geht es
wahrscheinlich hinaus, oder?
Ja, ich? Nein.
Es gibt, Safari und, glaube ich, auch Chrome unterstützen, dass man in Selects Optionen voneinander abgrenzen kann mit einem HR-Element, ganz neu.
Moment, warte mal.
Aber es verwendet ja niemand native Select-Felder.
Ja, ich glaube jetzt nicht niemand.
Ich mache das ja so, dass ich quasi das Select, das jetzt nicht die Options-List enthält, dass ich das eigentlich schon immer umgestalte, aber im Grunde unten drunter das Select noch da ist. Und wenn man dann da draufklickt, dann geht auch das das native Select mit seiner, also oder zumindest die Options-List davon auf. Und da könnte ich von HR profitieren, theoretisch.
Gibt es denn dann nur einen HR oder gibt es dazu auch noch so einen Grouping-Category-Titel?
Dafür gibt es ja Opt-Group.
Genau, das gibt's. Das hat aber, glaube ich, keinen. Hat das einen Titel? Nee, ne? Das kann nur wiederum gruppieren, aber hat kein Legend, wie ein Fieldset hätte, oder?
So meine ich, wäre das. Ich habe vor ungefähr 100 Jahren das zuletzt benutzt, muss ich aber gestehen.
Also dann stelle ich die Frage mal um. Warum möchte ich das denn verwenden, eine HR in einem Select-Feld?
Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Naja, ich meine, du willst das vielleicht irgendwie so gruppieren. Also keine Ahnung, welchen Lieferdienst willst du haben? Und dann ist er nach Länderküchen gegliedert und die Länderküchen sind voneinander abgesetzt nach Kontinent. Ja, ist jetzt also im Select nicht die dämlichste aller Ideen.
Ich meine, wenn du auf dem Mac oben jetzt eins der Menüs öffnest, dann hast du diese horizontalen Trennlinien da ja auch drin. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch wieder der Antrieb gewesen sein, sowas in HTML einzubauen. Ich weiß aber auch nicht, warum man das mit einem HTML-Element machen muss. Da kommen wir eigentlich wieder zu diesem Punkt, warum, also macht doch einfach die Options stylebar. Das wäre cooler gewesen. Also, und dann könnte man ja das nth-child-Option zum Beispiel mit einem Border versehen.
Boah, aber wenn du das machst, machst du, glaube ich, echt so eine Familienpackung Würmer auf. Weil du kannst ja nicht die Leute die Options einfach so irgendwie stylen lassen, sonst gehen die ja da drin hin und machen irgendwie so Zeug wie 3D-Transformation in deinem Select. Und dein Select ist ja irgendwie ein nativ gerendertes Widget, das heißt, dann musst du dafür sorgen, dass plötzlich 3D-Transformationen supported werden, irgendwie da bei deinem fancy macOS, früher auf deiner Windows-Möhre oder halt irgendwie bei dem korksandalen Linux vom Nerd nebenan.
Ja, aber du kannst ja zum Beispiel auch Scrollbars stylen, zumindest in Grenzen.
Das ist das Ding. Dann musst du Grenzen definieren und dann ist es am schlimmsten, weil dann hast du die Leute ja quasi angefüttert und dann gleich der große weiße Hai, fangen sie dann an und tauchen bei dir im Bugtracker auf und sagen, warum kann ich nicht das auch noch machen? Mhm.
Hast du nicht mal irgendwie geschaut, was im DOM-Tree oder Accessibility-Tree, ich weiß nicht mehr genau, was aus diesen HRs dann wird letztendlich?
Nee, das hatte ich tatsächlich nicht getan.
Dachte, du wärst das gewesen.
Nö, aber ich habe eine Liste von so Sachen offen, die mir genau diese Informationen geben. Du hast ja gerade gesagt, Browser supporten das, richtig?
Also ich hatte den Eindruck, dass das auch in Chrome eingerüstet worden wäre.
Ich wollte nur nach deiner Definition von Support fragen, das ist alles. Also, weil ich habe die Kompatibilitätstabelle hier. Das ist bei allen als Partial Support markiert. Bei den Chrome-Derivaten ist das so, dass das nicht im Accessibility-Tree repräsentiert ist. Mhm. Und wenn man mit Pfeiltasten durch das Select geht, dann tauchen diese Dinger nicht auf, sondern man springt direkt zwischen den Options hin und her.
Was? Also dann hast du keine Trennerbalken da drin, oder was?
Genau, du wirst sie nicht sehen, wenn du das mit den Pfeiltasten machst.
Okay.
Was ja gut ist, weil du willst ja niemals eine HR auswählen, was aber schlecht ist, weil du willst ja sehen, dass da eine HR ist.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass man springt immer noch von Option zu Option und wenn dann HR zwischenliegt, dann wird die eben übersprungen, weil man würde sie ja sowieso nicht anspringen können mit der Tastatur, auch in anderen Kontexten.
Du würdest sie aber wahrnehmen können. Ich meine, wenn du es anklicken würdest, geht dein ganzes Select auf. Dann siehst du, erste Option, zweite Option, eine HR, dritte Option, vierte Option.
Genau, du würdest sie sehen, das meinst du.
Genau, du würdest sie wahrnehmen. Aber wenn du nur mit den Pfeiltasten dieses Ding navigierst, wirst du nicht wahrnehmen, dass da eine HR ist.
Mhm. Okay, ist das jetzt irgendwie ein Lapsus oder ist das bei Intent?
Keine Ahnung. Ich würde mal annehmen, dass das nicht spezifiziert ist, weil traditionell ja die HTML-Spezifikationen über Inputs nur sagen, das Input vom Typ so und so ist ein Input vom Typ so und so. Und die definieren DOM-API, aber sagen nichts über das Verhalten, weil du ja nicht willst, dass der Datepicker auf deinem Desktop-Chrome genauso funktioniert wie der Datepicker auf deinem winzigen iPhone. Richtig? Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlich nicht festgelegt. Ich scroll gerade mal durch die Spezifikationen, da steht exakt nichts zu da.
Aber es ist zumindest drin, richtig?
Partial Support, ja.
Nee, aber, ich dachte, du guckst gerade in die HTML-Spezifikation. Genau, du guckst da rein und da sind ja immer diese Marker, richtig? die dir da anzeigen, welche Engine was unterstützt. Genau, genau, aber zumindest kann man sagen, anders als bei dem Switch-Attribut, HR-Elemente in Selects sind zumindest im Webstandard.
Ja, sie werden jetzt nicht vom HTML-Parser rausgeschmissen, aber zum Beispiel, na, wie gesagt, in Chrome ist es nicht im Accessibility-Tree und per File-Navigation ist es nicht erfahrbar. Im Firefox offenbar schon. Das heißt, du kannst da was auswählen, was keine Option ist, was auch Banane ist. Und HR taucht auch nicht im Accessibility-Tree auf. Und das waren ja im Prinzip alle Browser, die es gibt, bis auf Safari. Was machst du? Auch nicht im Accessibility-Tree. Tja, schwierig.
Also ich hätte ja gesagt, dass es, also wenn schon, denn schon, dann sollte es auch im Accessibility-Tree auftauchen, oder? Also weil eine Horizontal-Ruler-Komponente ist ja, hat ja schon einen informativen Charakter.
Also, es ist ein semantischer Cut, ja.
Ja.
Vor allem, wenn es nicht mit CSS und irgendeiner Border gemacht wird.
Ja. Also eigentlich auch wieder ein Griff ins Klo, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mehr so nicht entscheidbar. Also da gibt es keinen offensichtlich richtigen Weg. Weißt du, ich will einen Button haben, da gibt es einen offensichtlich richtigen Weg. Ist ein Ding, das du anticken kannst, wo was drinsteht, was du auch mit dem Keyboard fokussieren kannst, kannst Enter drücken, schickt Formular ab. Das lässt sich, glaube ich, irgendwie so in endlich viel Worten beschreiben und auch spezifizieren und umsetzen. Aber, weißt du, eine Trennung in diesen ganzen Options drin, die aber irgendwie selber nicht so eine Entität sein soll, die wahrnehmbar sein soll, aber nicht rein visuell sein soll, ist halt schwierig. Also so rein semantisch würde ich sagen, ist das HR-Element, glaube ich, gar keine so schlechte Wahl. Es gäbe Schlimmeres als das. Ne? Ich meine, Opt-Group ist ja so der nächste Verwandte im Select jetzt semantisch gesehen. Und das ist ja auch ein HTML-Tag.
Ne? Aber warum würde man denn, warum würde man denn verhindern wollen, dass jemand mit assistiven Technologien die HR wahrnimmt, die jemand, der zum Beispiel sehend ist, wahrnimmt?
Also ich gehe davon aus, dass das nicht gewollt ist. Ich gehe davon aus, dass das ein Versehen, also noch nicht implementiert ist, weil schnell die ganzen Blinden lassen wir mal hinten runterfallen, wie das so üblich ist. Also davon gehe ich aus, aber wirklich so die Sache mit, ist das Ding jetzt selektierbar oder nicht? Ist es eine anwählbare Entität im Select oder nicht? Ist halt irgendwie unklar, weil also irgendwie nicht, würde ich jetzt sagen, aber
ich würde auch sagen nicht, weil du kannst ja auch HRs in HTML kannst du ja auch wahrnehmen über assistive Technologien, ohne dass du sie antappen musst. Also ich nehme an, dass die wahrscheinlich genauso in den Listen, also ist jetzt, ich nehme an, das ist vielleicht auch nicht richtig, aber so wie du dir irgendwie die Überschriftenstrukturen ausgeben lassen kannst, die Links auf einer Seite und so, könnte ich mir vorstellen, dass HR-Elemente auch eine Rolle spielen bei assistiven Technologien.
Hm. Übrigens, ich habe jetzt mal das Naheliegende gemacht. Ich habe mir das Opt-Group-Element angeschaut. Auch per Tastatur nicht anwählbar. Also das wäre also sozusagen Prior Art, auf die man sich berufen könnte. Und die Dinger haben natürlich Labels. Gibt ein Label-Attribut auf dem Opt-Group-Element und dann taucht das halt eben tatsächlich als, naja, belabeltes Ding da drin auf. Macht ja auch irgendwie Sinn. Man muss ja sehen, in welcher Kategorie man drin ist. Wo ich mich jetzt halt eben frage, wofür brauchen wir diese HR, wenn wir Opt-Group haben?
Also, man könnte ja auch eine Opt-Group ohne Label zulassen, dann hätte man ja im Grunde sowas, ne?
Ja, oder wenn man schon Präsentationsattribute macht, so wie beim Switch-Element, wäre das doch vielleicht der bessere Move. Also Opt-Group und dann irgendwie ein Attribut, keine Ahnung, Type, hat dann halt einen Default, der dann halt sein Textlabel ist und einen anderen Type, der dann halt irgendwie Separator hasse nicht gesehen ist.
Ja, I don't know. Auch da wäre wahrscheinlich wieder interessant, mal sich sozusagen das rückwärts zu lesen, wie es dazu kam.
Was mir wirklich in den Spezifikationen fehlt, ist so ein bisschen genau das. Also wirklich so eine High-Level-Change-History. Du hast den ganzen Kram natürlich bei GitHub, aber da sind halt eben auch so Rechtschreibfehlerkorrekturen drin. Und das Dokument ist so komplex, dass das nicht nachzuvollziehen ist, finde ich jedenfalls. Also da wären wirklich so Release Notes, wie jetzt hier der Safari, das macht eigentlich ganz cool.
Ja, stimmt.
Anscheinend gab es das Feature ja 2006 schon mal. Das ist dann nur wohl hops gegangen bei HTML-Parser-Umstrukturierungen und wurde 2018 als neuer Request wieder entdeckt. Das ist allerdings leider auch die einzige Info, die ich aus ihrem WebKit-Blogartikel rausbekomme. Ansonsten steht hier eigentlich einfach nur, dass es wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, dass dieses Feature visuelle Separatoren darstellt und nicht für assistive Technologien gedacht sind. Aber dann einfach Punkt, nicht so weil, also ohne Begründung.
Hm. Ja, die Geschichte, die Sie da verlinken, ist tatsächlich eine sehr schöne und genau die ich sonst gerade referiert hätte. Ja, ja. SGML, das waren noch Zeiten.
Genau, wir verlinken ja auch auf dieses Post und darin findet ihr dann auch den Link zu dieser Geschichte.
Ja, es ist halt eben alles nicht so trivial mit diesem ganzen Frontend-Krempel.
Dann würde ich sagen, verlassen wir doch den HTML-Bereich, oder? Und widmen uns mal wieder was anderem, nämlich CSS vielleicht, oder?
Ja, dem ewigen ja, Ziel, der heilige Gral von CSS.
Der da wäre?
Sachen vertikal zentrieren.
Ah, okay. Also das, was man, also als Neuerung gibt es jetzt das, was man in Flexbox und in Grid machen kann, nämlich dass Kind-Elemente vertikal oder horizontal platziert werden können. Das hat man jetzt auch für Block-Elemente und für Block- und Table-Layouts.
Jo, wobei die Spezifikationen spannenderweise nicht sagen, dass das für Table-Layout funktionieren soll, sondern nur für Block. Keine Ahnung, was die sich bei Safari jetzt da gedacht haben. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, weil wahrscheinlich ist Table-Layout ja also keine Ahnung, wann hat zuletzt irgendwer von euch mal Display-Table oder Display-Table-Cell verwendet?
Lange nicht mehr. Also, ich benutze hin und wieder mal Tables, also selten, wenn tatsächlich tabellarische Daten anzuzeigen sind, aber die kommen ja dann selbst schon mit diesem Display-Type daher oder diesem Layout-Mode, da muss ich ja eigentlich nichts mehr dran ändern.
Und dann willst du ja auch, dass es als Tabelle gelayoutet ist und nicht irgendwelche seltsamen Alignment-Dinger macht.
Ja, genau. Und da ging ja übrigens lustigerweise Vertical Line ja immer schon. Also in Table Cells. Also insofern, ja.
Das ist halt auch in meiner Erinnerung der Grund, warum ich jemals Display Table Cell geschrieben habe, damit ich das nutzen kann.
Ja. Genau, aber wir sagen danke, ne? Ist schon okay, passt. Nehmen wir gerne mit.
Jo, gibt noch keine Kompatibilitätstabelle bei MDN, die da geupdatet wäre, inwiefern das jetzt in Block-Elementen geht. Also, ne, nur nochmal zur Verdeutlichung. Align Content läuft dann überall, was nicht Display Inline ist, mehr oder minder.
Mhm.
Und ja, man muss das nicht extra noch zu Display Flex machen oder sowas.
Genau, bei Display Inline wäre es ja auch echt merkwürdig, wenn es, also, und da gibt es ja Vertical Align, also, ja. Das geht ja da auch eigentlich. Ja, passt.
Passt. Finden wir gut, nehmen wir mit. So, hey, nächstes Thema, das finde ich gut, weil das wollte ich sowieso die Tage mal recherchieren. Und jetzt kann ich mir das sparen, indem ich meine werten Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster kostenlos für mich die Arbeit machen lasse. Referiert mir doch mal was über CSS-Scoping. Ich habe mich damit noch gar nicht befasst.
Also ich würde sagen, der Name sagt ja schon vieles. Es ist eigentlich auch ein Feature, das wir schon mal hatten mit diesem Scope-Attribut auf Style-Elementen. Da hatten wir, glaube ich, irgendwann mal, glaube ich, im Kontext von einem Glücksrad.
Also im Host-Kontext muss man ja unbedingt auch kennen. So hießen ja auch unsere Episoden.
Ja, da müssen wir uns noch eine mit dem Peter machen.
Peter schuldet uns immer noch einen Host-Kontext.
Das stimmt.
Ja, das holen wir auch noch mal nach.
Das müssen wir mal machen, ja.
Genau, also man kann mit der AdScope-Rule kann man die darin definierten CSS-Angaben scopen an ein Element, also dass das quasi, dass die nur in diesem Element Anwendung finden und das wiederum erlaubt es einem bei den Selektoren weniger aufpassen zu müssen, sage ich mal, oder weniger spezifisch zuzuschneiden für ein Element, sondern man kann dann wirklich ganz ganz hemdsärmlich Elemente als Selektoren nutzen und es würden nur die Elemente ausgewählt, die innerhalb, die im Scope eines Elternelements sich befinden.
Also kann ich die Selektoren spezifischer machen, ohne die Selektoren spezifischer zu machen?
Genau. Und du hast darüber hinaus auch die Möglichkeit, den Scope auch ab einer gewissen Stelle wieder sozusagen aufhören zu lassen. Das heißt also, wenn du jetzt sowas hast wie du hast Tab-Container und du möchtest die Tabs und vielleicht auch die Panels gestalten, dann könntest du einen Scope aufziehen, der sozusagen von dem Außenbereich der Tab-Paneele geht bis jeweils zu dem Inneren der Panels selbst, wo dann der Content reinkommt. Und könntest dann eben einfach mit Elementselektoren arbeiten und die würden eben tatsächlich nur die Elemente erfassen, die innerhalb deiner Tab-Komponente sich befinden, aber dann nicht mehr die Elemente, die sich im Content befinden, den du in das Panel eines Tabs reinsteckst. Also, keine Ahnung, zum Beispiel Links. Also sagen wir mal, die Tab, diese Reiter wären Links. Dann könntest du die eben, da müsstest du die nicht mit irgendwelchen speziellen Klassen versehen, sondern du könntest einen Scope aufziehen, der eben vom Root des Tab-Elements geht bis zu den Paneelen und könntest dann da die A's selektieren und mit denen machen, was auch immer du tun möchtest. Würdest aber dann in einem vielleicht Fließtext, der in dem Panel drin steht, der auch einen Link enthält, da würdest du den Link eben dann verschonen und nicht auch noch erfassen.
Okay. Das heißt, dann kann ich ja tatsächlich die Styles so relativ selbstbeschränkend auslegen, ohne mich selbst damit in Schwierigkeiten zu bringen, weil ich die Selektoren überspezifisch mache.
Ja.
Also so eine softe Abstraktionsborder.
Genau.
Und das geht auch in Query Selector und Konsorten. Das ist ja sehr schön.
Query Selector, da bin ich gerade.
Also da kannst du ja hier die Scope-Pseudoklasse auch verwenden und so Zeug.
Genau, aber das konntest du immer schon. Das ging vorher schon.
Okay, verstehe.
Also du konntest quasi sagen, bitte selektier nur, genau, das ging immer schon, dass dieses Doppelpunkt Scope Pseudo, diese Pseudoklasse quasi das Element meint, auf dem du die Query Selector Methode ausgeführt hast.
Ach so.
Also du konntest es quasi dann mit erfassen, theoretisch.
Ach so, dann findet Query Selector auch sich selbst, so ähnlich wie irgendwie hier, closest auch sich selbst matcht, wenn es geht und nicht und in die Ancestors nur rein.
Ich habe es nicht ausprobiert, deswegen weiß ich es nicht hundertprozentig. Also wo ich es benutzt habe, ist, wenn du sowas machst wie du hast einen Container und willst die direkten Kind-Elemente davon greifen mit Query Selector All, dann kannst du eben deine Query schreiben mit Doppelpunkt Scope und dann dem Kind-Selektor, dem Kind-Kombinator und dann keine Ahnung, H2 oder sowas.
Ja, genau, weil was man ja nicht machen kann, man kann ja nicht mit dem Kombinator anfangen.
Genau, also du brauchst ja irgendwas zum Kombinieren und da könntest, da nimmst du dann eben die Scope-Pseudoklasse und dann würden nur die direkten Kind H2 ist jetzt in meinem Beispiel von dem Element selektiert, auf dem du die Query Selector All Methode ausgeführt hast.
Okay, das heißt, die Scope-Pseudoklasse hat mit Scoping nichts zu tun.
Ich glaube nicht.
Also doch, man kann ja, auch innerhalb eines Scope-Blocks matcht es das Ding, was den Scope-Block definiert. Okay, alles klar.
Genau, dann ist vielleicht noch eine Sache zu erwähnen bei dieser Add-Scope-Rule, und zwar, dass da auch eine Relevanz hat, wie nah ein Element, das betroffen ist, am Scope sitzt. Und da gewinnt dann nämlich, welches am nächsten am Scope dran ist.
Ach so, wieder wenn sich die Regeln und die Scopes überschneiden.
Genau. Und das ist vielleicht irgendwie auch noch, also muss man einfach im Hinterkopf haben, weil das nicht so funktioniert, wie man das sonst kennt. Normalerweise ist es ja so, dass wenn du CSS-Regeln hast, die gleiche Spezifität haben, dann greift ja diejenige Regel, die eben später im CSS kommt. Und bei dem Scoping, da ist das eben nicht so. Da wird zusätzlich auch darauf geschaut, okay, also die Spezifität ist jetzt gleich. Es ist zwar so, dass eine dieser Angaben später im CSS kommt, dennoch guckt der Browser dann, wie weit ist der Abstand von den jeweiligen Scopes zu den Elementen. Und wenn da der Abstand von einem dieser überlappenden Scopes eben kürzer ist, dann gewinnt diese Angabe.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht im CSS später erscheint. Genau, und da kann man dann so Sachen machen, wie eben so diese verschachtelten Dinger, dass wenn man einen weißen Hintergrund hat, dass wenn man da was rein verschachtelt, dass sie dann einen schwarzen Hintergrund haben soll, und wenn man da wieder was rein verschachtelt, dann wieder ein weißer Hintergrund. Das ist ja so ein bisschen schwer, ein CSS mit klassischen Selektoren zufriedenstellend abzubilden.
Und ich sehe auch gerade einfach Style-Element nehmen, in ein Parent-Element reinsetzen und da drin die Styles einfach in einen Add-Scope-Block ohne irgendwie Angabe von eben den Scope-Limits anzugeben. Heißt, der implizite Scope-Root ist das Parent-Element, in dem man diesen Inline-Style drin hat.
Mhm. So wie man das früher von Style-Scoped kannte.
Genau. Und ja, im Prinzip, das ist, was man eigentlich erwarten würde, wenn man jetzt mal wirklich HTML ernst nimmt, von wegen das, was da das Kind-Element ist, beeinflusst halt eben das, wo drin es definiert ist. Was ja eigentlich sehr schön wäre. Was ich jetzt halt noch gerne hätte, wäre, wenn ich dann dieses Style-Element nehme und ich projiziere es ins Shadow DOM. Dass dann die Regeln in dem Shadow Root gelten, wo er rein projiziert wird, per Slot, und nicht auf den Parent, was wahrscheinlich nicht stimmen wird, aber was halt sehr gut wäre.
Sag doch mal, was meinst du?
Parent-Element hast du, schreibst ein Style-Element rein, Inline-Style. Mhm. Und den slottest du dann ins Shadow-Root von dem Parent-Element.
Mhm.
Dann hast du ja trotzdem CSS-Regeln geschrieben, die sozusagen außerhalb vom Shadow-Root definiert sind und da wirken. Du würdest ja nur sozusagen die UI-Repräsentation durch das Shadow-Root-Portal in den Slot rein projizieren. Das heißt, was
dann wäre es in dem Slot gescoped.
Das wäre mein Traumszenario. Und das dürfte eigentlich so nicht der Fall sein, weil es halt dann, was die Webseite angeht, immer noch ein Style-Element ist. Ich meine, es ist ja ein Style-Element in der Webseite. Und der Shadow-Root ist ja im Prinzip bloß so eine Art Stargate, wo du es halt eben dann rein projizieren kannst. Aber es existiert ja de facto außerhalb davon und deswegen gelten die Styles außerhalb davon. Was ich halt jetzt gerne hätte, ist, ich schreibe als Scope rein, projiziere das in einen Slot, bada bing, bada bung, gilt halt dann im Shadow-Root. Ne? Weil guck mal, wenn du jetzt sowas in der Richtung haben willst, musst du heutzutage den Weg entweder gehen mit irgendwie deklarativen Shadow DOM, das heißt, du musst dann deinen ganzen Krempel, den du in der Parent-Komponente hast, nochmal in so ein Template wrappen, was beknackt ist, oder du machst das, was ich im Moment mache, nämlich du klonst dann Style-Elemente in den Shadow Root rein und deaktivierst sie in der Parent-Webseite, was noch viel bescheuerter ist, aber halt eben ja, das ist, wo ich mich damals entschieden habe. Das wäre halt eigentlich ganz cool, weil dann könntest du jetzt wirklich dann sowas machen wie, du willst da dieses Shadow DOM gestalten, in dieser Komponente, die wir dir die geben, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, unser Switch-Element drin ist, geht ganz einfach, schreibst einfach zwischen die beiden HTML-Tags eine Style-Regel rein und die gilt dann automatisch dafür. Muss man sich nicht mit Pseudo-Klassen mit Pseudo-Elementen einen abbrechen, mit diesem komischen Part-Selector. Das könnte alles weg sein, wenn man sozusagen die Scopigkeit auch projizieren könnte.
Ja, also Peter, ich finde ja sowieso, dass du viel zu wenig in den verschiedenen Webstandard-Issue-Trackern mitmischt. Guck mal, jetzt hast du so einen coolen Bug in Firefox aufgemacht, direkt geht die Post ab.
So ja, direkt geht sein. Die Post ab, nachdem ich so lange auf Mastodon gejammert habe, bis der Freddy das Ding mal in die richtige Kategorie schiebt, wo Leute, die damit was zu tun haben, das auch sehen.
Ach, Schnickschnack.
Genau. Ja, nee, also ich bin auch voll der Meinung, dass das so sein sollte, aber dann brauche ich halt irgendeine Art von Browser-Sugar-Daddy, der mich dafür bezahlt, dass ich das mache.
Mhm. Ja. Naja, vielleicht muss man ja nur erstmal loslegen und irgendwann findet sich dein Sugar-Daddy.
Mal gucken. So. Vielleicht ist das so.
Ja. Genau. Ansonsten, wer da federführend für die Spec war, ist die Miriam Suzanne.
Also, ah, ja.
Die hat ja eh ein paar coole, die hat ja ständig irgendwie, haut hier geiles Zeug raus. Und die ist ja auch so jemand wie du. Also die war ja eigentlich auch sowas wie eine unabhängige Web- oder CSS-Forscherin. Okay. Hat ja auch viel so im SaaS-Bereich gemacht.
Mhm.
Und irgendwann wurde die dann angefragt, ob sie denn nicht irgendwie Lust hätte, die eine oder andere Spec sozusagen zu spearheaden. Mhm. Und ja, also da kommt echt super viel krasses Zeug mittlerweile von der.
Die sollte man verfolgen, die schreibt nur gutes Zeug.
Und die ist auch sehr lustig und nett.
Nur gute Takes.
Ja. Wir haben jetzt hier schon einiges zusammengequatscht und wie die letzten Male auch. Ich hatte mich am Anfang gefragt, ob wir es diesmal schaffen, aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht in einem Take.
Nee.
Genau, und wir haben auch ein sowieso ein zeitliches Ende gesetzt in 10 Minuten spätestens. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, wir sind jetzt so relativ in der Mitte von den Themen, die wir uns so rausgepickt hatten. Dann könnten wir einfach jetzt einen Cut machen und die Part 2 dann nächste Woche wieder machen.
Wir sollten auf jeden Fall noch eine Retrospective jetzt darüber machen, warum wir immer Spillovers haben.
Okay.
Ich glaube, ihr beide wisst überhaupt nicht, wovon ich rede, gell? Ihr seid ja in anderen
Doch, Bereichen hallo. Unterwegs. Ich habe das alles verstanden.
Absolut.
Verstanden.
Aber ich weiß, ich kann das auch beantworten, weil wir so quatschlieselnd sind.
Das ist halt so. Naja, und wir gehen halt dahin, wo es weh tut und fragen halt, braucht das eigentlich überhaupt mal jemand mit mehr als nur ausschließlich reinem alten gelangweilten Mann, der sagt, früher war alles besser. Das mag ja auch eine Rolle spielen, aber wir können uns ja zumindest noch eine bessere Zukunft vorstellen. Und das ist halt eben, glaube ich, echt die Killer-Kombi, die Podcast-Länge nach oben treibt.
Ich habe noch einen Gedanken zu dem Switch-Toggle.
Mhm.
Und zwar habe ich auch tatsächlich in Vergangenheit relativ oft Checkboxen implementiert, die aber ausschließlich wirklich Boolean Values waren. Das heißt jetzt nicht unbedingt eine Checkbox-Liste, wie ich es ja auch mit einem Select machen könnte, dass ich sagen könnte, ich möchte diese 5 Sachen von einer Liste aus 15 Sachen auswählen, sondern dass ich wirklich nur wirklich eine Methode brauchte, um etwas an- oder auszuschalten, bestimmte Settings. Und ich denke, dass dieses Element jetzt rein in der UI dafür gedacht ist, wenn du an- oder ausmachen willst, diese eine Setting, dann nutzt den Toggle. Und wenn du den Usern vermitteln möchtest, ihr sollt hier von einer Gruppe an Sachen etwas auswählen, dann, ihr müsst jetzt etwas selektieren, dann die Checkbox. Und ich glaube, da, wo ich es aber trotzdem sehr, sehr merkwürdig fände, so einen Toggle zu haben, wäre sowas wie, ich erkenne die AGB an. Weil ich glaube, das ist so international, das muss einfach eine Checkbox sein. Da kannst du nicht, das kannst du nicht ausschalten. Das ist require, dass du diesen Haken setzen musst. Allerdings, wie bitte?
Du hast gerade gesagt, aus einer Gruppe von Sachen eins auswählen. Wäre das nicht ein Radio-Button?
Mehrere auswählen.
Ah, okay, mehrere.
Zum Beispiel eine Farbauswahl. Ich möchte schwarz, weiß, pink.
Mhm.
Aber okay. Ich meine, eure Diskussion oder unsere Diskussion vorher war ja tatsächlich eher drüber, ob das ein HTML-Attribut sein muss oder wäre das nicht anders besser gegangen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt seitdem drüber nachgedacht, warum sie überhaupt beschlossen haben, dass es dieses, egal mit welchem Weg, ein so ein natives Element geben sollte. Und ich glaube, das ist dafür gedacht, für diese An-Aus-Settings.
Hm. Okay, das ergibt Sinn.
Na, ich glaube, ich versuche auch noch mal zu gucken, ob ich da noch irgendwie Issue-Tracker finde, wo noch ein bisschen was drin steht oder so. Ist schon.
Spezifikation wäre halt echt nett, dass man irgendwie so weiß, was soll das überhaupt? Die einzige Möglichkeit jetzt zu erfahren, was man damit machen kann, so Stichwort Indeterminate und Konsorten, ist halt ja, installiert ja Safari.
Mhm. Ja, ich hab ja Safari hier, also aber eben anscheinend noch nicht eine neu genug Version dafür.
Ja, da gibt es ein paar Anleitungen. Vielleicht musst du auch macOS kurz updaten und dann.
Ja, genau. Sonst hätte ich das, ich hatte das eben schon mal hier testen wollen, ging aber nicht.
Es ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise, die Leute dazu zu bringen, über die Neuerungen Bescheid zu wissen und auch darüber zu diskutieren, indem man sie einfach mal so ein bisschen, wie wir jetzt das empfinden, so mal hü-hot, mal kurz releasen, anstatt das da ewig in Threads und Issues rumhängen zu lassen, bis es die Leute wieder vergessen. Ich möchte jetzt nicht unterschreiben, dass das die richtige Methode wäre, Browser zu entwickeln.
Mhm.
Aber zumindest haben wir es, da haben wir schon mal 2 Podcast-Episoden-Themen damit vollbekommen.
Total gut. Ja, eigentlich genau weiter so, würde ich sagen.
Auf jeden.
Genau, wenn ihr Hörerinnen und Hörer irgendwie Meinungen zu diesen HTML- und CSS-Neuerungen habt und im Speziellen zu den von uns kontrovers oder kritisch gesehenen, dann dürft ihr uns auf jeden Fall gerne schreiben oder mit uns diskutieren in unserem Slack. Den findet ihr auf unserer Webseite verlinkt. Und genau, ansonsten würden wir uns oder ist der Plan, dass wir nächste Woche uns um Teil 2 kümmern. Wenn alles hinhaut, ist ja auch schon mal anders gelaufen. Aber das wäre der Plan. Und genau, dann schauen wir mal, was wir da noch ausgraben.
So machen wir das.
Und euch erstmal vielen Dank. Das war eine sehr anregende Diskussion.
Vielen Dank zurück.
Und genau, schöne Woche euch. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.